Ja, ich muss gestehen, ich habe ja schon öfters mittwochsabends schon mal hier und da was gesagt. Jetzt so zur zweiten Stunde mit wesentlich größerem Publikum ist es doch auch ein kleines bisschen aufregend für mich. Deswegen bitte ich zu verzeihen, wenn ich mich schon mal irgendwo vielleicht etwas verhaspel. Ich freue mich aber sehr, dass wir jetzt direkt zu Anfang des Jahres das Wort Gottes schauen dürfen, was wirklich alles beinhaltet, was wir brauchen, und es bereitet mir einfach Freude, da reinzuschauen, und es bereitet mir auch einfach Freude, Gedanken mit euch darüber teilen zu dürfen. Als der Ralf geschrieben hat, hat er geschrieben, was Ermutigendes wäre schön. Jetzt habe ich lange darüber nachgedacht, was Ermutigendes ist. Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, ermutigend sind zwei Sachen. Wir finden zwei Sachen in Gottes Wort. Wir werden durch etwas ermutigt, wir werden aber auch zu Dingen ermutigt. Und deswegen möchten wir von beidem ein kleines bisschen etwas hören. Wir schlagen auf Psalm 27 und lesen die Verse 1 bis 4. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Stärke, vor wem sollte ich erschrecken? Als Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, sie strauchelten und fielen. Wenn ein Heer sich gegen mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz. Wenn Krieg sich gegen mich erhebt, hierauf vertraue ich. Eins habe ich erbeten vom Herrn. Danach will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Ich möchte dann einen kurzen Abschnitt gliedern in zwei Teile. Einmal in die Verse 1 bis 3. Da finde ich eher, dass durch etwas ermutigt zu werden. Und in Vers 4 finde ich, dass zu etwas ermutigt zu werden. Eigentlich sind die ersten drei Verse ja quasi schon fast selbsterklärend. Der David fand in dem Herrn Licht und Heil, Stärke. Er wurde nicht erschreckt, als er wirklich in einer schlimmen Situation war. Wir wissen nicht genau, wann der Psalm, zu welcher Zeit er den geschrieben hat. Viele Ausleger vermuten, dass es zu der Zeit gewesen sein könnte, als Doeg ihn gejagt hat, als er kurz sich im Haus befand, wo die Schaubrote und das Schwert ausgestellt waren. Wir wissen es aber nicht genau, ist Spekulation, aber es würde zumindest von dem, was er ausdrückt im Psalm, gut in die Situation reinpassen. Unten in Vers 3 dann, wenn ein Heer sich gegen mich lagert, nicht fürchtet sich mein Herz, wenn Krieg sich gegen mich erhebt, hierauf vertraue ich. Wir haben ja schon mal ein bisschen Schwierigkeiten, so in den Psalmen, die Sachen, die da geschrieben sind, so eins zu eins in unser heutiges Leben zu übertragen, weil auch schon mal Wünsche und Forderungen da drinnen vorkommen, die wir mit dem Gebot der christlichen Nächstenliebe nicht so in Übereinklang bringen können. Und denke aber, hier ist es einfach, dass David alles sich von dem Herrn erwartete, und Licht und Heil, Stärke, das, was wir brauchen, Licht für den Weg. Wir brauchen Stärke, wir brauchen Kraft, alles das finden wir beim Herrn, und dann brauchen wir uns auch nicht zu fürchten. Es gibt ich liebe es immer, wenn es Stellen gibt im Neuen Testament, die so einen alttestamentlichen Zusammenhang doch nochmal ein Deutsch übersetzen, was uns etwas geläufiger ist. Dazu würde ich gerne den Römerbrief aufschlagen, Kapitel 8. Die Verse 31, wir lesen bis 39, weil die drucken eigentlich nochmal das raus, was der David im Psalm schreibt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt, wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, Weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, das ist einfach eine Basis, auf die dürfen wir bauen. Ich finde, das ist so ein Abschnitt immer, wenn man Sorgen, Nöte, Probleme hat, kann man diesen Abschnitt aufschlagen. Er ist für jede Situation passend. Mir fällt wirklich keine ein, wo er nicht drauf passen würde, wo keine Ermutigung drin steht, wo kein Trost, wo wir nicht einfach alles finden, was unseren Glauben ausmacht. Jetzt möchte ich noch zu dem Vers 4 kommen, Psalm 27. Ich lese ihn nochmal. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten. Zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Ich möchte vorwegschicken, der Vers ist sicherlich beinhaltet zweierlei. Es geht einmal um unser ganz persönliches, tagtägliches. Aber ich denke, wir gehen nicht zu weit, wenn wir ihn auch praktisch anwenden auf unser Zusammenkommen als Geschwister. Und da möchte ich ein paar kurze Punkte herausziehen. David 1 steht da. Eins habe ich von dem Herrn erbeten, nicht irgendetwas oder das auch noch, sondern eins habe ich von dem Herrn erbeten. Danach will ich trachten, zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens. Das war der Ort, wo er sich hingezogen fühlte. Und damals, das Haus des Herrn, damals war ja zu seiner Zeit noch nicht mal in Anführungsstrichen der Tempel, sondern eigentlich noch ein Zelt. Ja, es war auch nicht der Ort der Gemeinschaft, so wie wir ihn heute kennen, wenn wir in den Zusammenkünften zusammenkommen. Er hatte keine Bibel in Händen, das komplett geschriebene Wort Gottes. Und doch, er war hingezogen zu dem, wo er wusste, wo Gott seine Gegenwart versprochen hatte. Und das ist einfach das, wo es ihn hinzog. Man möchte sagen, wo es ihn magisch hinzog, wo er sich wohlfühlte und wo es ihm einfach schön war. Und ich denke, das dürfen wir heute auch. Wir dürfen uns hingezogen fühlen in die Gemeinschaft mit den Geschwistern, hier an den Ort, wo der Herr Jesus gesagt hat, da ist er in der Mitte, das hat er versprochen. Ich kenne keinen anderen Ort, wo der Herr versprochen hat, in der Mitte zu sein, außer da, wo zwei oder drei zu seinem Namen hin versammelt sind. Es ist ein Ort absoluter Bevorrechtigung. Wir dürfen hier alles empfangen, Segen vom Herrn, wir dürfen Gemeinschaft pflegen mit ihm, wir dürfen Gemeinschaft pflegen mit den Geschwistern. Und das war mir einfach so ein Anliegen, das nochmal vor unsere Herzen zu stellen, dass das sowas Besonderes ist, sowas Gesegnetes, sowas, wir sind so reich beschenkt, wir dürfen ohne Einschränkungen, ja, von diesem Lappen abgesehen, uns hier versammeln. Das ist einfach etwas Großartiges und das ist auch etwas, was wir wirklich ehren sollten. Das ist nichts, was man leichtfertig weggibt oder drüber weggeht oder einfach ausfallen lässt. Im Hebräerbrief sagt der Apostel den Hebräern, dass sie nicht die Zusammenkünfte versäumen sollten, wie es bei einigen Sitte geworden ist. Das ist einfach etwas Unschönes. Es ehrt den Herrn auch nicht, die Versammlungsstunden ausfallen zu lassen. Das ist mir nochmal ganz neu bewusst geworden. Es ist einfach die Versammlungsstunden. Es ist ein Segen. Es ehrt den Herrn Jesus und er ist der Mittelpunkt. Da kommen wir dann zum nächsten Punkt, um anzuschauen die Lieblichkeit des Herrn. Wir gucken den Herrn Jesus an. Wir gucken Gott den Vater an. Wir erfreuen uns an ihm, an seinem Wort. Wir kommen nicht, um auf die Unzulänglichkeiten der Geschwister zu schauen. Ja, muss man immer dran denken. Wir kommen hierhin, um den Herrn Jesus zu ehren, um ihn in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht das, was uns vielleicht... Wir haben alle unsere Macken, unsere Fehler, unsere Schwachheiten. Jedem fällt wahrscheinlich zu jedem irgendwas ein, was ihn schon mal irgendwo vielleicht gestört hat. Aber es ist nicht der Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist der Herr. Und wenn wir den Herrn anschauen und Blick haben für seine Lieblichkeit, dann verblassen die anderen Sachen. Da haben wir keinen Blick mehr dafür. Das ist uninteressant. Vielleicht der Fehler, die Macken, die Unzulänglichkeiten. Dann ist das Herz voll. Dann ist hier noch Wohnen oben. Wohnen, das ist Bleiben. Beständig. Das ist nicht mal. Das ist da, wo man niedergelassen ist, wo man seine Heimat hat, wo man hingehört, wo man sich wohlfühlt. Ja, wo man auch mit Sorgen hinkommt, mit Nöten, da, wo man wirklich zu Hause ist. Das wünschte sich David. Und der letzte Punkt war dann noch zu forschen in seinem Tempel. Da fielen mir ein, einmal die Beröer, die wurden gelobt, obwohl es ja von Juden, nicht von Gläubigen die Rede war. Trotzdem ist der Gedanke nach einfach gut. Sie forschten im Wort, ob das, was gesagt wurde, sich auch wirklich so verhielt. Und ich denke, in seinem Wort zu forschen, das tun wir hier gemeinschaftlich. Letztlich sind es vielleicht Brüder, die mehrheitlich was sagen, aber wir alle sitzen da, hören zu, dürfen forschen, dürfen davon zehren, da leben, Gedanken weiterspinnen zu Hause, weitertragen, wir dürfen sie mit Gottes Wort vergleichen. Und wenn wir mit der Einstellung hier sind, wirklich etwas zu empfangen und das auch selber vertiefen zu wollen, und da sind wir wieder beim Persönlichen, ja, wir nehmen hier etwas, gehen nach Hause, vertiefen das, denken darüber nach, dann sind wir wirklich gesegnet, dann sind wir nah beim Herrn. Und das Schöne ist ja, Vers 1 und 3 ermöglicht ja Vers 4, da steht ja am Ende von Vers 3, hierauf vertraue ich, Doppelpunkt. Und dann kommt der Vers 4. Und da ist es doch einfach so, wenn wir die ersten drei Verse betrachten, wir haben alles in dem Herrn Jesus. Und daraus ergeben sich in meinen Augen zwei Punkte für den Vers 4. Erstens, wir kommen hin, weil wir dankbar sind, weil der Herr uns alles gegeben hat, alles geschenkt hat, alles ermöglicht, weil er uns behütet, weil er uns bewahrt, ja, aus Dankbarkeit. Aber auch, es ermöglicht das. Wir dürfen uns konzentrieren auf das Wohnen im Hause des Herrn, weil die anderen Dinge, die um uns drum herum sind, wir wissen dürfen, dass sie in der Hand des Herrn sind. Ja, das ist, er schafft uns quasi den Weg frei, um hier hinzukommen. Und dann ist es wie so oft in Gottes Wort, eins bedingt das andere. Wenn wir wohnen im Hause des Herrn, dann werden wir auch immer fester da drin, auf den Herrn zu vertrauen. Alles von ihm zu nehmen, Kraft und Stärke, ja, sein Licht zu nehmen. Und umso mehr wir in diesen Dingen leben, umso mehr Zeit vielleicht auch in unserem Kopf, geistige Freiheit werden wir haben, um uns auch in den Zusammenkünften zusammenzufinden, zu beschäftigen. Das finde es einfach wunderbar. Ich glaube, wir haben viel zu wenig wirklich eine Ahnung davon, was dieser Ort ist, wo wir zusammenkommen dürfen, wofür der Herr alles gegeben hat. Ja, das ist seine Gemeinde. Das ist das, wofür er teuer bezahlt hat. Jeder hier, er kauft um den Preis seines Blutes. Und das ist etwas, was wir können das gar nicht hoch genug einfach einschätzen, hier zusammenkommen zu dürfen als Gläubige, die den Herrn Jesus lieb haben.
Der Simon hatte eben auch schon ja darauf hingewiesen, was ist eigentlich der Kern dessen, was wir sind als Gemeinde, als Geschwister, als Gläubige. Und das trieb auch mich so um, dass es unser Herr Jesus ist. Jesus Christus ist ja das Zentrum für uns, der unser Erlöser ist, unser Retter. Und wir hatten in der Sonntagsschule vor einigen Wochen dieses Thema, was ihr hier seht, Jesus Christus und seine verschiedenen Namen. Und in der Vorbereitung, wie das meiste ist, man profitiert selber ja am meisten von solchen Dingen, ist mir jedenfalls immer so gegangen in der Sonntagsschule, wenn ich da was vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dass es wichtig ist, mich mit diesen Namen mal nochmal auseinanderzusetzen. Und dass es hilft, Texte irgendwie zu strukturieren. Denn Namen haben eigentlich immer oder zumindest meistens eine Bedeutung. Wenn wir ganz profan mal überlegen, hier oben ist irgendwo das Haus Steinbrecher und man weiß sofort, was wird da mal früher gewesen sein. Und so sollte es uns auch mit den Namen des Herrn Jesus gehen, dass uns klar wird, was bedeuten sie. Ihr alle kennt die Namen ganz bestimmt. Also ich war sehr positiv überrascht, wie die Kinder so wirklich wie aus der Pistole einer nach dem anderen ganz viele Namen hatten wir dann an der Tafel stehen. Aber wirklich auch nochmal über das, was uns vielleicht durchaus so ganz klar ist und wo wir sagen, ja, ne, wenn wir eben in dem Psalm gelesen haben, der Herr, dann haben wir irgendwie was vor Augen, aber sich wirklich auch nochmal mit diesem Namen beispielsweise auseinandersetzen. Was bedeutet das eigentlich für uns? Und da ist vielleicht gerade so ein Start ins neue Jahr eine Gelegenheit, das einfach mal vielleicht in den nächsten 52 Wochen zu tun. Wenn wir in der Bibel lesen, dass wir uns mit seinen Namen auseinandersetzen. Und es gibt mindestens 28 Namen. Wenn wir, sag ich mal, die Ich-Bin-Worte dazu nehmen, dann haben wir direkt noch einige mehr. Oder auch Bezeichnungen wie der Eckstein, der Fels. Da kommt ganz viel zusammen. Und durch diese Beschäftigung, denke ich, mit seinen Namen können wir ihn besser kennenlernen. Wir können eben Themen strukturieren, sie behalten, auch vielleicht besser weitergeben, wenn wir mit anderen Menschen um uns herum reden, die die Bibel nicht kennen, die den Herrn Jesus nicht kennen, hilft es, mir jedenfalls seitdem auch immer über diese Namen das Gespräch vielleicht auch zu suchen oder mal darauf hinzuweisen, was der Jesus eigentlich bedeutet. Und wenn wir sehen, er hat 28 Namen, dann merken wir, dass es ganz viele Bedeutungen gibt, die unser Herr ausfüllt. Und es hilft auch noch eines, nämlich falsche Namen oder Titel, die ihm auch schon mal gern gegeben werden, aber eher, um wirklich von ihm wegzuführen, auch schnell zu erkennen. Auch da hilft es mal, drüber nachzudenken und eben wirklich das Jahr 2022 mal dazu zu nutzen, über dieses Lamm Gottes, auch einer der Namen, nachzudenken. Ja, ich hatte das eben schon gesagt, es gibt eben auch Namen oder Titel, die den Herrn Jesus vielleicht nicht immer so direkt auf Anhieb in irgendeine Ecke stellen, ihn limitieren oder nivellieren. Wenn man sagt, er war Zimmermann, wir hatten das kürzlich auch gehört in einer Predigt, vorletzte Woche, er war der Sohn des Zimmermanns, er wird sehr wahrscheinlich diesen Beruf ausgeübt haben. Also ihn so zu bezeichnen, ist nicht verkehrt. Aber was macht man damit? Man beschränkt ihn auf seinen irdischen Beruf und nicht auf das, was eigentlich für uns den Herrn Jesus ausmacht. Er war sicher auch ein guter Mensch. Also wenn wir alle in 2022 so sind, wie der Jesus gelebt hat, wenn wir das schaffen würden, ist auch nichts Verkehrtes dran. Und doch reduziert es ihn irgendwie auf etwas, was er nicht einzig und allein nur ist, sondern er ist viel mehr. Oder eben auch dann Dinge, und da reagieren wir vielleicht dann schon schneller, wenn jemand sagt, er ist ein Fanatiker. Auch da kommt es darauf an, wie man diesen Begriff interpretiert. Da kann man vielleicht sagen, ein Stück weit war er das, aber es ist sicher nicht das, was ihn wirklich kennzeichnet und ausmacht. Und so ist es auch wichtig, sich wirklich mit diesem Namen mal auseinanderzusetzen und zu gucken, welche Namen gibt es denn in Gottes Wort für den Herrn Jesus. Und ihr seht, das kommt wirklich noch aus der Sonntagsschule. Ne? macht das gern, ich finde diese Zeichnung so schön. Die kommen von der Joy Katzmatschik, wer sie vielleicht kennt, von Horst und Editha in Rehe, die Tochter oder eine der Töchter. Wir haben darüber nachgedacht mit den Kindern in der Sonntagsschule. Und es kamen ganz viele Namen. Jetzt könnten wir das natürlich hier genauso machen. Ich frage euch alle mal, welchen Namen kennt ihr denn? Das mache ich jetzt aber nicht. Das dauert vielleicht auch zu lang und dann reicht auch der Bildschirm nicht aus. Aber ich klicke jetzt einfach mal so durch und es kommen eben, ich meine, es wären 28 Namen. Und ihr könnt ja für euch alle auch mal so nachdenken, während ich das tue. Welche Namen fallen euch ein und sind da alle dabei oder habt ihr noch mehr, die gleich da nicht stehen? Es ist Jesus, der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, der Erstling, der Erstgeborene, der Eingeborene, der Lehrer, der Heiland, der Retter, der Seelsorger, das Haupt, der Heilige, der Herr, der hohe Priester und Sachwalter, der Leidende, der Richter, der Sohn Davids, der Hirte, der Beter, der treue Zeuge, der Rufende, der Prophet, die Mitte. Da musste ich selber nachsehen, wie ich das in einem Buch gefunden hatte. Ich gedacht habe, war mir gar nicht so bewusst, wo kommt der Name her. Deswegen habe ich hier auch mal die Bibelstellen, falls es euch genauso geht, mal aufgenommen. Die Mitte, er hing in der Mitte am Kreuz, da kommt das her. Und auch in der Offenbarung sehen wir in der Mitte des Thrones unseren Herrn Jesus stehen. Der Kommende, der Sohn des Menschen, der Weinende, Christus oder Messias, der Amen, der Erste und der Letzte, das Wort und Immanuel. Und jetzt möchte ich die nicht alle mit uns durchgehen, dann sprengen wir die Zeit, insbesondere wenn wir tief in die Namen reingehen und auch das mit den 7, die ich hier jetzt mal aufgeführt habe, wo ich ganz kurz wirklich nur das mal anreißen möchte. Wie gesagt, vielleicht ein Anstoß, euch in 2022 mal mit diesem Namen weit auseinanderzusetzen. Diese 7 möchte ich mal ganz kurz eben nur anreißen in der Zeit, die wir haben. Ich fange an mit Jesus. Wir sehen in Matthäus 1, Vers 21 vor allen Dingen, Dies ist sein irdischer Name. Das ist der Name, den ihm seine Eltern gegeben haben. Und die Bedeutung dieses Namens ist, der Herr ist Heil oder Rettung. Das wurde den Eltern so von Gott auch eingegeben, ihn so zu nennen. Aber das ist der Name, mit dem seine Eltern ihn benannt haben. Und dann wird uns klar, Heil, Rettung, wo da Gott auch den Schwerpunkt drauf gelegt hat, dass er gesagt hat, so sollen seine Eltern ihn nennen. Und eben nicht irgendwie anders, nicht so wie sein Vater oder wie das vielleicht üblich war, sondern dieser Name Jesus. Dann der Name Christus oder Messias, wir sehen ihn in Johannes 1, Vers 41 beispielsweise. Das ist sein himmlischer Name, sein göttlicher Name. Dieser Name bedeutet, er ist der Gesalbte, weil er von seinem Vater mit diesem Heiligen Geist zu einem ewigen Priester und König gesalbt worden ist. Dann gibt es diese Bezeichnung Sohn des Menschen, die auch sehr häufig vorkommt. Und es ist zuallererst eine Selbstbezeichnung, die Herr Jesus sich gegeben hat. Es ist ein Hinweis auf sein Verhältnis zum menschlichen Geschlecht. Es zeigt uns, dass er Mensch ist, ganz Mensch, so wie wir es auch sind. Und das bedeutet, wenn wir darüber nachdenken, dass er wirklich mit uns mitfühlen kann, dass er weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und gleichzeitig drückt das auch seine Würde aus, wenn wir in Offenbarung 1, Vers 13 im Nachgang, wenn ihr da vielleicht euch die Stelle mal anseht, dann sehen wir, wie dieser Sohn des Menschen da steht, wie ein Mensch, aber eben in voller Pracht, in Würde und in Herrlichkeit, dann drückt das auch seine Würde aus, die er hat und die er künftig haben wird. Dann gibt es diesen Begriff Sohn Davids. Das drückt sein Verhältnis aus zu dem Volk Israel, zu diesem Volk Gottes, was Gott sich ja herausgerufen hat aus allen Völkern dieser Erde. Und das zeigt eben nochmal für dieses Volk, dass er eben auch aus diesem Volk abstammt, dass er ein Sohn Davids ist. Und es drückt auch seine Königswürde aus, da er ein Nachfolger des Königs David ist. Auch darüber darf man nachdenken in 2022. Immanuel, ihr seht, das hängt eng mit dem Namen Jesus zusammen, weil Matthäus 1, 23 und wir hatten eben Matthäus 1, 21 bei Jesus, bedeutet eben auch irgendwo, Gott ist mit uns. Und auch dieser Name ist dem Herrn gegeben. Und wie ist das schön für das Jahr 2022 zu wissen, an jedem Tag, in jeder Woche, der Herr ist mit uns. Wir dürfen uns auf den Herrn Jesus verlassen. Er ist mit uns und damit auch der Vater mit uns. Aus Jesaja sehen wir, sind vielleicht direkt mehrere Namen, die dort aufgeführt sind nacheinander. Ich habe sie auch so zusammengefasst, wie sie sind. Wunderbarer, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Was steckt da alles drin, über das es sich nachzudenken lohnt? Starker Gott, Vater der Ewigkeit. Es geht nicht nur um die paar Jahre, die wir hier sind, es geht nicht nur um das vor uns liegende neue Jahr, das Kalenderjahr, sondern es geht um die Ewigkeit. Auch darüber dürfen wir nachdenken, wenn uns dieser Name in Gottes Wort begegnet. Und Friedefürst, weil er Frieden gemacht hat. Frieden mit dem Vater und auch möchte, dass Frieden unter uns herrscht, in der Gemeinde, im Miteinander. Und auch dieser Begriff Herr, der sehr häufig vorkommt, er besagt, er ist der Herrscher. Er ist der Herrscher über diese Welt, er hat die Welt geschaffen, sie ist sein. Und er ist Herrscher auch für jeden Einzelnen von uns, er ist unser Herr. Ist uns das immer bewusst, wenn wir diesen Namen so aussprechen, dass er unser Herr sein möchte in jeder Situation, bei allem, was uns begegnet, jeden Tag, jede Stunde, auch in diesem neuen Jahr. Er möchte unser Herr sein, unser Herrscher. Und ja, dieses Kind freut sich sehr darüber, dass das so ist und freut sich über all diese Namen. Und ich denke, das dürfen auch wir tun. Wir dürfen uns freuen, dass der Jesus so ist, wie er ist und dürfen uns über das freuen, was er für uns getan hat. Und wir dürfen uns auch freuen, dass er unser Herr ist, dass er unser Herrscher ist, denn sein Joch ist sanft und er will nur Gutes für uns. Und es ist schön, wenn wir zu unserem Herrn kommen dürfen und ihn auch um Hilfe bitten dürfen. Herr ist ja nicht nur dieser Charakter, dass er irgendwie etwas verlangt, sondern er gibt auch gerne. Ein Herr gibt auch gerne denen, die sein sind. Das einfach als Anregung für das vor uns liegende Jahr, dass wir da ein bisschen drüber nachdenken, über diese verschiedenen Namen, die der Jesus hat.
Ich möchte so einen kurzen Abriss machen über eine Thematik, über die ich mir in den letzten Monaten ein bisschen Gedanken gemacht habe. Wir haben es auch schon mal angerissen in der Predigt, die der Ralf hatte. Ich habe das Ganze mal benannt mit Zwischenstellung und Zustand, die wir haben. Denn ich möchte mit euch zusammen irgendwie die Ausgangslage, die wir hatten, oder unsere Stellung, die wir hatten, bevor wir wiedergeboren waren, uns anschauen. Das dann gleich in Kolosser 1. Danach Gründe unserer Dankbarkeit, so habe ich das mal genannt, weil ich in das Lied dabei denken musste, der Grund unserer Dankbarkeit, die wir als Wiedergeborene haben. Und das ist unter anderem die neue Stellung, die wir haben durch die Wiedergeburt vor Gott und wie wir damit umgehen sollen. Es geht vielleicht ein bisschen in die Richtung, wie man das oft hat, gute Vorsätze für das neue Jahr. Ich finde, das passt oder kann man in dem Sinne ganz gut denken. Genau, über die drei Dinge möchte ich gerne mit euch drüber schauen. Das kann man sicherlich noch tiefer tun, aber in der kurzen Zeit möchte ich es einmal anreißen. Dann würde ich jetzt gerne aus Kolosser 1 die Verse 21 und 22 vorlesen und dann gucken wir uns die Ausgangslage an, die wir hatten. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er, das ist der Herr Jesus, aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist jetzt beides enthalten. Die Stellung, die wir vorher hatten, ich weiß nicht, ja, vielleicht ist es groß genug für ein paar, dass ihr es lesen könnt, das muss ich nächstes Mal größer machen. Die Stellung, die wir vorher hatten, wir haben das gelesen im Vers 21, dass wir wie Feinde waren für Gott durch die Werke, die wir getan haben, bevor wir wiedergeboren waren. Wir waren entfremdet und wir waren Feinde. Wir haben uns als Feinde Gottes ausgewiesen. Aber, und da kommt es schon, die neue Stellung rein, die wir bekommen haben durch unseren Herrn in der Wiedergeburt. Wir sind mit Gott versöhnt durch den Tod, den unser Jesus erlitten hat, dass wir das angenommen haben. Und wir haben durch Jesus selbst Anteil an Gott. Wir sind vereint mit Gott wieder. Das ist diese Ausgangslage, die wir haben. Zuerst Feinde, jetzt Versöhnte. Und ein Grund zur Dankbarkeit, und das ist das, was, finde ich, ermutigend ist an der ganzen Sache, dass wir eben eine ganz neue Stellung bekommen haben. Vorher Feinde, jetzt sind wir, und das lesen wir in dem Vers 22, und es ist fast nicht zu glauben, wir sind heilig, tadellos und unsträflich vor Gott. Wir sind quasi unverklagbar vor Gott, weil wir in unserem Herrn Jesus eine ganz neue Stellung haben, obwohl das gar nicht in unserer eigenen Natur liegt, sondern durch den Herrn Jesus haben wir diese neue Stellung. Das ist für mich ein sehr großer Grund für Dankbarkeit. Jetzt gibt es aber ein Problem. Unser Zustand, unsere Stellung, das haben wir uns ja in der Predigt vom Ralf schon angeschaut, sind immer noch nicht komplett übereinstimmend. Was ich damit meine ist, dass wir, und da können wir einmal Römer 7 uns anschauen, Römer 7, Vers 23, ich lese das einmal vor. Wenn wir da nämlich lesen, da erzählt der Paulus von sich, Vers 23, aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich kenne das gut und ich glaube, ihr kennt das auch nur zu gut, leider. In uns ist immer noch irgendwas, was uns zur Sünde verleitet. Es ist nicht das Gleiche, was wir in dem Herrn Jesus für eine Stellung haben, um unser Zustand, weil wir immer noch leider immer wieder Sünde haben. Und das ist irgendwie ein Konflikt, der da ist. Ja? Unser Zustand ist anders als unsere Stellung, die wir eigentlich haben. Und das führt mich zu dem Gedanken hin, oder zu einem weiteren Gedanken, bevor wir uns einen weiteren Grund unserer Dankbarkeit anschauen, dass das, was wir in Kolosser 1 gelesen haben, irgendwie damit zusammenhängt, dass wenn wir versöhnt sind mit dem Herrn Jesus, dass es nicht dabei bleiben soll und wir unser Leben weiterleben sollen, wie wir vorher gelebt haben, einfach weiter sündigen. Wir haben ja jetzt eine neue Stellung, wir sind unverklagbar, dann können wir ja weiterleben wie vorher. Das ist nicht der Sinn davon. Und das leitet ein bisschen über zu diesem, ja, zu diesen Neujahrsvorsätzen. Der Sinn dieser Erlösung und dieser Versöhnung mit Gott ist, dass wir darin weiterschreiten. Und ich habe das mal persönliche Heiligung genannt, dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und das ist so eine Art kleiner Vorsatz, den ich mir jetzt hier mit da reingeschrieben habe. Das gilt auch ganz besonders für mich oder von mir aus ist das gedacht. Wenn wir im Philipperbrief lesen, dann merken wir, dass das nichts Einfaches ist, persönliche Heiligung, und dass mit dem Herrn Jesus Leben nichts Einfaches ist. Ich möchte den Vers jetzt nicht vorlesen, weil das sehr viel ist. Aber es wird da beschrieben und auch in anderen Versen, dass dieses der Berufung entsprechend leben, unserer Stellung entsprechend, als Versöhnte, als Heilige zu leben, ein Kampf für uns ist, dass wir dem nachjagen müssen. Dass das nichts ist, was wir einfach ergreifen, aber das ist eine Sache, die ich mir irgendwie ganz neu am Anfang dieses Jahres mitgeben möchte. Ich möchte danach jagen, dafür kämpfen, ähnlicher wie der Herr Jesus zu werden und mit ihm enger zu leben. Und wenn wir im Galaterbrief den Vers 16 lesen, das lese ich einmal kurz vor, weil das ein kurzer Vers ist, dann steht da: Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Das ist auch eine Sache, die ich mir vorgenommen habe, viel bewusster im Geist zu wandeln, irgendwie mehr von meinem Alltag, von meinem Glauben durchdringen zu lassen. Jetzt habe ich sehr viel von uns geredet und was wir tun können. Der Teil ist aber sehr klein, den wir tun können, denn es muss eine Sache dazukommen. Und ein weiterer Grund der Dankbarkeit ist das für mich. Wenn wir in Philipper 2, Vers 13 lesen, dann ist das ein sehr erleichternder und ein sehr beruhigender Vers. Ich lese es einmal vor. In Philipper 2, Vers 13 steht: Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und das zeigt, dass das zusammengehen muss, unsere eigene Ausrichtung darauf, Gott ähnlicher werden zu wollen, aber auch gleichzeitig Gott den Platz zu geben, das in uns zu wirken. Und so möchte ich eigentlich drei Sachen mitnehmen in das neue Jahr für mich und vielleicht eher auch eben dieses danach jagen, danach dafür zu kämpfen, ähnlicher zu werden wie der Herr Jesus Christus. Das müssen wir annehmen, weil es anstrengend ist, Kampf und Jagd, viel bewusster im Geist zu wandeln, so wie das im Galaterbrief steht. Und das, was wir da in Gelb sehen, dankbar zu sein für das, was Gott für uns tut in der ganzen Sache. Denn das ist der Hauptteil daran. Ja, ohne das können wir nichts von dem anderen, keinen Kampf und auch nicht im Geist wandeln, wenn Gott nicht in uns wirken würde, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen in uns zu wirken. Ich bin unserem Gott sehr dankbar für das, was er für uns getan hat, von Feinden zu Unverklagbaren gemacht.
Ja, ich dachte erst, das ist eine ganz einfache Aufgabe, zu einem Vers was zu sagen. Ist ja nur ein Vers. Aber ich sehe, die anderen Brüder haben auch mehrere Verse zitieren müssen, um den Vers das zu geben, was er wirklich hat. Und ich denke, das ist auch das, wie Gottes Wesen ist, dass er tatsächlich, dass man ihn nicht nur auf einen Vers beschränken kann. Der Herr Jesus hat viele Namen. Der Herr Jesus ist einfach allmächtig wie sein Vater. Und das wollte ich einfach auch so uns vor Augen stellen heute. Und auf den Vers, den der Ralf schon heute am Anfang zitiert hat. Ich dachte, okay, jetzt erzählt der Ralf schon alles, was ich erzählen wollte. Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Ich habe mich gerade mit den griechisch oder griechischstämmigen Geschwistern da hinten unterhalten, mit Lars und Theo. Und in der griechischen Sprache gibt es etwas, das nennt man Aorist, Entschuldigung, ich bin kein grammatikalisch sehr bewanderter Mensch. Gerade die deutsche Grammatik ist mir immer schwer gefallen in der Schule, mit dem allen möglichen Zeiten und was es da gab. Und ich bin auch kein Sprachwissenschaftler, nur ein blöder Zahnarzt. Von daher, vergebt bitte, wenn ich was vielleicht falsch sage und ihr es besser wisst, dann bitte kommt auf mich zu. Der Aorist ist eine Tatsache, ist eine unbestimmte Form, steht hier in diesem schlauen Büchlein. Und die griechische Sprache hat das Wunderbare, dass sie sowas wiedergeben kann. In der Form, dass sie beispielsweise das Verb dann beispielsweise nur im Präsens wiedergibt. Ein ganz bekannter Aorist, der alle Zeitformen, also Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wiedergibt, ist der Vers Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat uns Gott geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und da wird dieser Vers Liebe oder liebt, wird in der Vergangenheit im Deutschen wiedergegeben, geliebt. Aber wenn man das im griechischen Urtext liest, dann steht bei diesem liebt eben, das ist ein Aorist. Das bedeutet, Gott hat geliebt, Gott liebt und Gott wird in Zukunft lieben und in Ewigkeit lieben. Es gibt wenige Verben oder wenige Aoristen, die diese drei Zeitformen beinhalten. Und noch schöner ist die Erklärung eines Aoristen, dass es eben ein Wort ist, das grenzenlos ist, das sozusagen ohne Horizont ist, wie unser Gott eben ist. Der ist ohne Grenzen, er ist zeitlos. Wir haben zwar immer in unserer Welt, wir als Menschen hier, diesen Zeitwechsel, neues Jahr, oh, was wird kommen. Und ich finde es trotzdem persönlich gut, dass sowas stattfindet, dass man sich nochmal Gedanken vielleicht macht am Ende des Jahres, am Anfang des Jahres. Aber letztendlich wäre es schön, wenn wir dieses Zeitlose, dieses ohne Horizont in unserem Leben täglich leben, ohne uns zu beschränken auf eine bestimmte Zeit, ohne uns zu beschränken auf vielleicht eine Beschränktheit unseres Sinnes, weil Gott ist nicht so. Und wir haben durch seinen Geist diese Möglichkeit, dieses Unbeschränkte zu leben in unserem Leben. Ich möchte noch mal ganz kurz auf diesen Vers eingehen in Hebräer 13, Vers 8. Und zwar, wenn man diesen Abschnitt da liest, das könnt ihr ja mal zu Hause machen, von 1 bis 17 oder was auch immer, dann hat man so den Eindruck, der Verfasser dieses Textes, wir wissen nicht, ob es der Paulus war, man geht davon aus, man hat so den Eindruck, das ist einfach so ein Gedankeneinschub, den der Verfasser dieses Briefes hier bringt. Er beschreibt hier irgendwas von Bruderliebe, Gastfreundschaft, Ehe, Geldliebe, Gemeindebelange und so weiter. Und plötzlich bringt er hier diesen Einschub fast so aus dem heiteren Himmel. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und auch in Ewigkeit. Ich glaube, der Verfasser wollte uns klar machen, dass der Herr Jesus tatsächlich in jeder Lebenslage da ist. Egal in welcher Lebenssituation du dich befindest. Ich bin hin und her geschwankt zwischen mehreren Versen, als der Ralf sagte, wir sollen einen Vers uns aussuchen. Letztes Jahr war für mich der Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder dieses ganze Psalm 23, sehr wichtig gewesen. Und ich habe das sehr oft zitiert, habe ich euch auch schon erzählt. Und auch dieser Psalm zum Beispiel gibt das wieder, wie unser Gott ist. Er kennt unsere Belange, er weiß das, was war, er weiß, was jetzt ist und er weiß auch, was in Zukunft sein wird. In meiner Bibel, das ist ja, was ist denn das, die Schlachter 2000, da ist immer viel Erklärung. Gemeinerweise gab es zu dem Vers hier keine Erklärung, so dass ich gucken musste, wie ich da irgendwie zurechtkomme, weil ich ganz gern auch manchmal so Quellentexte lese oder irgendwie Kommentare oder was auch immer, um Ideen zu bekommen. Aber man braucht keine Idee bekommen, weil das Wort letztendlich als sich so die Fülle Gottes wiedergibt. Und trotzdem gibt es zwei Parallelstellen. Ich werde jetzt mal eine Parallelstelle dazu nennen, die auch Gott wiedergibt. Und zwar, wenn wir in Offenbarung 1, Vers 8, das ist auch eine ganz bekannte Stelle, Offenbarung 1, Vers 8, ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Das A und O wissen wir aus dem Griechischen, ist der erste und letzte Buchstabe im Alphabet. Wir haben ja viele Alphabete auf dieser Welt. Ich weiß gar nicht, wie viele Buchstaben das chinesische Alphabet hat. 30.000. 30.000? Okay, dankeschön. Wir haben nur 26 in Deutschland. 30.000 Alphabet, okay. Ja, dieses A und O, der Anfang und das Ende, ist unser Gott, unser Herr Jesus. Er war im Anfang und er wird auch das Ende sein. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, dass es ein Ende geben wird, aber Gott will damit ausdrücken, er ist quasi ewig bis immer, was wir uns überhaupt vorstellen können. Und das Schöne an so einem Alphabet, mit so einem Alphabet kann man alle Informationen einer Sprache, eines Volkes speichern, in Worten. Kann man es verschlüsseln und man kann die gesamte Information da reinpacken, und wenn man die Allmacht Gottes in so ein Alphabet wiedergeben würde, dann wären es unzählig Milliarden von unendlich tausend Büchern. Und das ist das Schöne, was Gott uns hier zeigen will, dass er quasi uneingeschränkt, ohne Horizont unser Leben lenkt und führt. Ich finde das so schön, dass letztendlich das alles wieder gespiegelt wird. Ich lese einfach nochmal den Galater 5, Vers 22, den kennt ihr auch alle, das Galater 5, Vers 22, die Früchte des Geistes aber sind Liebe, Freude, Friede. Wartet, ich finde es gleich. Ich konnte sie mal auswendig, habe es wieder vergessen, alle. Die Früchte des Geistes, Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Liebe war, die Liebe ist, die Liebe wird bleiben und wird in Zukunft sein. Die Freude war, die Freude ist, die Freude wird in Zukunft sein. Der Friede war, der Friede ist. Und der Friede wird in Zukunft sein. Das Gleiche können wir mit Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung sagen, weil es einfach der Geist Gottes ist, der das hier sozusagen uns gibt. Das wird immer bleiben, egal ob jetzt Anfang des Jahres ist oder Ende des Jahres ist. Und ich wünsche mir für mein neues Jahr, sage ich jetzt mal so, dass das für mich so ein bisschen immer mehr so ohne Horizont wird, wie ich meinen Tag lebe. Weil ich weiß, dass mein Gott ohne Horizont ist und ohne Ende und ohne Anfang, sage ich jetzt mal so. Und das möchte ich einfach uns hinstellen als Einschub, wie es hier der Verfasser im Hebräerbrief diesen Satz einfach so eingeschoben hat. Jesus Christus ist derselbe heute, gestern, heute und in Ewigkeit.